Erster FC Köln. Der Podcast.
Herzlich willkommen und guten Tag beim offiziellen Podcast des ersten FC Köln. Es geht in eine neue Folge mit mir, Nicolas Verhoeven, und natürlich wieder einem Gast. Heute zu Gast Sportjournalist, Moderator, Reporter bei Radio Köln und auch Podcast-Kollege, muss man sagen.
Ja, ja.
Vor allem FC Live-Radio-Legende, sage ich.
Oh nein, ja, bitte nicht.
Ich wusste, dass du da ein bisschen tiefer stapelst.
Sonst werde ich hier roter als das Sofa hinter mir.
Aber ich behaupte, mit einer der berühmtesten Stimmen im Kosmos des ersten FC Köln. Ihr habt ihn schon gehört, eine sehr markante Stimme, Guido Ostrowski. Grüß dich.
Hi Nico, grüß dich. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass du mit dabei bist. Wurde mal höchste Zeit, dass sich der andere Podcast, FC-Podcast-Experte, mit uns austauscht.
Ja, ich freue mich. Wird, glaube ich, eine schöne Stunde. Wir können auch gerne 90 machen, ne? Plus Nachspielzeit, bin ich ja gewohnt. Also von daher.
Du bist auch den Podcast gewohnt. Es könnte sein, dass du der erste und einzige Gast bist, der auch alle bisherigen FC-Podcast-Folgen kennt, oder?
Ich höre jede Folge. Die letzte mit Sinke, ne?
Sehr richtig.
Hat mir großen Spaß gemacht. Ich fahre ja auch zu fast jedem Training, also da habe ich immer eine halbe Stunde Autofahrt und dann höre ich sehr, sehr gerne Podcasts, natürlich auch diesen Podcast hier.
Ja, das ist hervorragend. Kommst gerade frisch vom Training, dann gab es noch eine Mixzone mit Lead Paccarada und dein Eindruck vom Training war ganz gut diese Woche.
Ja, also die ganze Woche habe ich das Gefühl, es ist richtig Dampf drin. Also klar, es fehlen einige Spieler, ne, die noch mit den Nationalmannschaften unterwegs sind, aber die da sind, ziehen super mit. Aber ich sag mal so, bei dem Wetter da draußen, dann überlegst du dir dann,
es ist richtig
Augen auf bei der Berufswahl. Das herzlich. Sind so die Momente, wo du denkst, hättest du nicht einen Bürojob machen können? Nein, ist natürlich nicht so schlimm, aber es hat in Strömen geregnet, es ist ziemlich kalt. Ich habe immer noch keine Winterschuhe gekauft, wird langsam Zeit, merke ich gerade.
Lass uns über deinen Weg sprechen, warum du keinen Bürojob machst, sondern hier im Prinzip jeden Tag am Geißbockheim bist. Eigentlich ja sogar öfter als in der Radio Köln-Redaktion, muss man sagen. Aber du wirst es kennen, wir starten natürlich mit unserer ersten Rubrik, bevor wir hier irgendwas anderes
beschwafeln. Ja, genau. Hau rein.
Die Startelf.
Guido oder Ossi?
Beides voll okay, aber die meisten sagen Guido.
Heim oder auswärts?
Heim.
Kann man ja vielleicht direkt schon mal einstreuen. Ja. Du fährst ja wirklich zu jedem FC-Spiel und dein gesamter Urlaub richtet sich auch nach dem Spielplan.
Ja, ich bin ja auch in den Trainingslagern im Sommer zumindest dabei. Im Winter ist der FC jetzt lange nicht mehr weggefahren. Vielleicht, mal gucken, jetzt im Januar. Auf jeden Fall, ich fahre immer mit. Und klar, da musst du halt gucken. Ne? Auch mit der Familie ist nicht so einfach, das zu vereinbaren. Du musst gucken, wann sind denn die Schulferien und wann fährt der FC? Wie kriegst du das irgendwie geregelt? Aber irgendwie klappt es immer ganz gut.
Sky-Konferenz oder Radiokonferenz?
Radio.
WDR 2, klassisch, bist du so aufgewachsen?
Ja. Also
Liga Live.
Wenn es irgendwie ging, als kleiner Junge draußen Fußball gespielt, Radio irgendwie noch draußen stehen gehabt, dann gehofft, dass möglichst oft zum FC geschaltet wird, war nicht immer der Fall. Also ich bin ja dann auch in der Zeit aufgewachsen, wo es so langsam leider bergab ging, wo der FC dann nicht mehr so die Top-Spiele bestritten hat. Hat riesig Spaß gemacht, einfach sich das Fußballspiel dann vorzustellen. Also es gar nicht sehen zu können, aber war immer ein Riesenfan dann auch von den Reportern. Jede Sekunde habe ich da aufgesogen. Und deshalb ist es vielleicht kein Zufall, dass ich das jetzt mache.
War das dein, ich sag mal, Samstag 15.30 Uhr, war das so bei dir Radio das Ding? Als Beispiel bei mir war es oft der Teletext, den man zu Hause noch verfolgt hat. Mhm. Kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage. Man hat es ja mehr oder weniger on demand auf dem Handy.
Erklären, was ist Teletext, was ist Videotext?
Stimmt, wie soll ich das denn jetzt erklären? Also auf dem Fernseher gab es ein sehr verpixeltes Nachrichtenportal, nenne ich es mal. Ne?
Genau.
Aber was war so dein klassischer Spieltag? War das die Radiokonferenz oder womit bist du aufgewachsen? 18 Uhr Sportschau?
Also wirklich dann die WDR2-Konferenz, auch wenn es ja jetzt sozusagen meine Konkurrenten in Anführungsstrichen sind, aber Samstag 15:30 wenn dann auf die verschiedenen Plätze immer hin und her geschaltet worden ist, war, ich habe es echt geliebt. Und klar, damals, wenn du dann auch was gucken wolltest, war natürlich die Sportschau, also so Sky und so, das kam ja erst so ein bisschen später, also als ich schon ein kleiner Junge war, dann konntest du ja live sowieso eigentlich fast kein Spiel gucken, es sei denn, du bist halt im Stadion. Deswegen war Radio so das Medium der ersten Wahl, ne? Und ja, es hat einfach riesen Spaß gemacht, da vor den Lautsprechern mitzufiebern.
Knüpfen wir gleich direkt an, machen aber noch die Startelf zu Ende. Ja. Neuer Fußballtempel oder eher altehrwürdige Kultstätte?
Boah, schwierig. Also zum Arbeiten ist es natürlich schon ganz schön, wenn du im moderneren Stadion sitzt, ne, und dann ein bisschen Platz hast und technisch alles gut funktioniert. Aber so ein richtiges Fußballstadion, was auch nach Fußballstadion noch riecht und aussieht und so, liebe ich natürlich. Also ich freue mich zum Beispiel jetzt auf Münster. Neuer Ground für mich, war ich noch nie. Wird zwar auch gerade umgebaut, also ist leider ja nicht mehr komplett so erhalten wie früher, aber hat, glaube ich, noch viel von ja der alten Fußballnostalgie.
Sag mal schnell dein Lieblingsstadion auswärts. Wo fährst du am liebsten hin?
Dortmund ist natürlich schon cool, allein wegen der Stimmung. Also diese gelbe Wand da ist schon extrem beeindruckend. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, auch ohne FC-Brille, also das Rhein-Energie-Stadion ist für mich absolut top. Es ist für mich ein richtiges Fußballstadion. Es hat eine mega Akustik, Riesenstimmung. Da können nicht viele Stadien mithalten, finde ich.
Und nach wie vor, der Standort wird ja auch immer wieder diskutiert, aber für mich...
St. Pauli aber zum Beispiel auch, um das noch nachzuschieben.
Ja.
Bin ich auch immer gerne hingefahren. Ja.
Also das Rhein-Energie-Stadion, gebe ich dir total recht, wie man das noch modern, neu, auch einzigartig mit den vier Pylonen in dieses alte Setting bekommen hat, mit den Abelbauten davor, mitten im Grüngürtel. Das ist schon in Stadtnähe auch echt was Besonderes.
Ja, und da sage ich zum Beispiel, ich war ja auch als Jugendlicher, als Fan noch im alten Müngersdorfer Stadion. Da muss ich sagen, klar, als das abgerissen worden ist, warst du schon ein bisschen wehmütig, aber es war die total richtige Entscheidung. Also das Stadion jetzt, das Rhein-Energie-Stadion, das ist um Klassen besser, weil das Alte hat halt noch die Laufbahn, da hat sich die Stimmung ziemlich verloren. Zu der Zeit war es ja ohnehin selten ausverkauft, also da waren noch deutlich weniger Zuschauer im Schnitt beim FC, wie überhaupt in der Bundesliga, waren noch ganz andere Zeiten, aber das Rhein-Energie-Stadion ist da um Längen besser, finde ich, als das Alte.
Ich erinnere mich an eine Anekdote aus Stadionführerzeiten. Es ist ja aktuell so, du bist in der ersten Reihe im Stadion 8 Meter von der Rasenkante entfernt, was jetzt im Vergleich so zu England auch noch ein Stückchen ist. Aber damals warst du teilweise mit dieser Tartanbahn drumherum in der ersten Reihe 32 Meter weg vom Spielfeld.
Das ist richtig weit.
Und ich habe es selber nicht erlebt, aber dass da jetzt im neuen Stadion mehr Stimmung aufkommt, kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja, und wenn du dann noch irgendwo ganz oben im Oberrang sitzt, ne, im alten Müngersdorfer Stadion, dann bist du gefühlt 100 Meter weg. Also das kann man gar nicht vergleichen mit dem neuen Stadion.
Auch das wollen wir gleich thematisieren. Wir sind schon mittendrin, aber so soll es ja sein. Zettel oder Laptop?
Also während der Spiele habe ich tatsächlich eigentlich nur den Zettel im Einsatz. Also Zettel, ja.
Man sieht es auch in einem YouTube-Video von uns. Du hast den markanten gelben Radio Köln-Kollegen.
Ja, ich warte immer noch auf ein Werbeangebot, ne, von irgendeinem Kulihersteller.
Ja.
Weil wenn der Kuli das überlebt, 90 Minuten mit mir zwischen meinen Fingern, dann muss das gute Qualität sein. Ich war selbst überrascht, als ich das Video gesehen habe, was ich da in diesem Teil da alles anstelle. Aber da sieht man dann, wie ich dann unter Spannung stehe, ne, während des Kommentierens.
Das macht dich ja auch aus. Pressekonferenz oder Mixed Zone?
Mixzone.
Weil näher dran?
Ja, und einfach ein bisschen persönlicher. Vor allen Dingen die Mixzones natürlich so nach dem Training. Das ist dann ein bisschen in einer etwas lockeren Atmosphäre. Pressekonferenz nach dem Spiel haben immer ähnliche Abläufe. Die Trainer haben alles schon 3-4 Mal vorher erzählt, ne? Bei den Rechteinhabern der TV-Anstalten und teilweise auch beim Radio schon. Von daher so Mixzone. Bist du näher dran, kannst du mal ein bisschen persönlicher auch noch deine Fragen stellen. Ganz klar, Mixzone.
Okay, dann Südkurve oder Pressetribüne?
Südkurve.
Kommst du ja auch
her. Auch wenn das natürlich nicht mein Arbeitsbereich ist, aber früher selbst noch in der Südkurve gestanden, mit der Jugendkarte im alten Müngersdorfer Stadion, hat sie, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, 7 DM gekostet, so ungefähr, Schülerkarte oder so nannte sich das. War auch eine schöne Zeit.
Wäre das nicht mal ein Experiment, eine Berichterstattung eines Spiels mal aus der Südkurve zu machen mit Radiomikrofon?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann überhaupt auch nur eine Minute was vom Spiel sehe. Das könnte schwierig werden. Das ist ja guter so dicht gedrängt. Dann hast du noch die großen Fahnen der Ultras dann vor der Nase wahrscheinlich.
Guter Punkt.
Er wird schwierig. Ja.
Live-Kommentar oder Podcast-Aufnahme?
Live-Kommentar.
Du hast ja auch einen FC-Podcast, ich habe es eben angerissen.
Genau, mache ich seit der Saison 2018-19, also die Aufstiegssaison damals, in der zweiten Liga angefangen, also ist schon ein paar Jährchen jetzt her. Wir hatten jetzt gerade ich mache es ja inzwischen alleine, jetzt ist hier der Fotograf fast rückwärts mit ein bisschen Haltung gegen die Tür geknallt.
Grobes Foul.
Eieiei. Jetzt hast du mich rausgebracht.
Wo waren wir?
Ich bin auch raus. Podcast, genau.
Genau, Podcast, so.
Genau, gerade die 200. Folge, abgedreht kann man nicht sagen, aufgenommen. Hätte nie gedacht, dass es so viele werden, ehrlich gesagt, als ich damals angefangen habe. Damals noch mit einem Kollegen vom Express, Alexander Haubries, die ersten 70 Folgen zusammen gemacht. Dann habe ich es alleine weitergemacht. Macht auch riesig Spaß, vor allen Dingen, wenn du dann coole Interviewgäste hast. Das Live-Kommentieren, das ist meine große Liebe.
Basti Kampmann war zuletzt bei dir, habe ich lassen. Ist vielleicht auch mal ein Kandidat für unseren Podcast.
Kann ich nur empfehlen. Hat riesen Spaß gemacht. Ist auch glühender FC-Fan. Ja, und natürlich ein super Musiker, ne? Ein guter Sänger mit Casala.
Machen wir die Startelf noch fertig. Marathon oder Skifahren?
Boah, das ist schwierig, sich da zu entscheiden.
Hintergrundinfo, Guido ist auch schon zweimal
den Köln-Marathon gelaufen, ist jetzt allerdings schon ein paar Jährchen her. Ich habe aber fest vor, noch ein drittes Mal zu laufen. Bin früher aber auch leidenschaftlich gerne Ski gefahren. Ich sag mal so, Skifahren hat natürlich mehr so den Fun-Faktor. Marathon ist gerade auch, was die Vorbereitungen angeht, echt harte Arbeit. Da musst du viel Zeit rein investieren, zumindest wenn du mit einem Lächeln ins Ziel laufen willst, ne? Und nicht einem Warnkrampf nach dem anderen dich da irgendwie über die Ziellinie schleppen willst.
Wenn es
um das Besondere geht, dann würde ich schon ganz klar sagen Marathon. Es gibt ja auch echt viel, auch noch im Nachhinein. Also wenn ich mich jetzt immer wieder daran erinnere, was ich da investieren musste, um die Distanz zu schaffen, dann auch in der Zeit, in der ich wollte, unter 4 Stunden, ist ja immer so für einen Amateur so die erste Schallmauer, die man durchbrechen möchte.
Ja, sag da nicht zu früh, ich habe 5 Stunden gebraucht. Ich bin ja dieses Jahr auch erstmalig gelaufen.
Wenn du das dann geschafft hast, es gibt ja diesen berühmten Satz von Emil Satopek, wenn du laufen willst, lauf eine Meile, wenn du ein neues Leben beginnen willst, lauf Marathon. Und da steckt viel Wahres dran.
Schließen wir die Rubrik ab mit der Mannschaft auf die Meisterfeier oder lieber mit den Fans im Stadion feiern? Ob der Südkurve?
Mit den Fans in der Südkurve. Weil einfach aus dem Grund, ich wäre total neugierig, mit den Spielern da so eine Meisterschaft zu feiern. Aber ich glaube, ich hätte ehrlich gesagt nichts zu suchen. Ich habe ja nichts dazu beigetragen. Also warum soll ich da jetzt mit denen da anstoßen, die Kölsch trinken? Da fühle ich mich, glaube ich, bei den Fans dann besser aufgehoben.
Ja. Wir haben ja jetzt im Prinzip für diese Folge so 2 Erzählstränge. Zum einen, wie bist du zum FC gekommen? Zum anderen, wie bist du zum Radio gekommen? Lass uns mal, weil ich vermute, dass das ja vielleicht auch ein Mix aus beidem ist, das Bild vom WDR 2 Liga Live von der Radiokonferenz nehmen. Abgesehen jetzt vom Spieltag, wo du sagst, das war so deine Routine, wie kam der FC in dein Leben? Bist du in einem rot-weißen Haushalt aufgewachsen?
Nee, eigentlich gar nicht so. Also ich bin in der Nähe von Köln aufgewachsen, so hast du die Nähe natürlich zum FC, also auch im Rhein-Sieg-Kreis, um genauer zu sein, bin ich aufgewachsen. Gibt's natürlich auch wahnsinnig viele FC-Fans und dann fängst du halt selber irgendwann an, Fußball zu spielen. Also ich damals mit 7 Jahren ungefähr. Und dann gerade bei den älteren Spielern kriegst du natürlich so mit, für wen die so ticken, für welchen Verein. Und das war halt in der überwiegende Mehrheit war das der FC. Mein Vater ist gar nicht so jetzt der große Fußballfan gewesen. Also klar, Sympathien für, weil er ja auch in Köln aufgewachsen ist, für den FC, aber zum Beispiel auch Borussia Mönchengladbach. Also früher ging sowas tatsächlich noch. Ne? Gladbach ja auch in den 70er Jahren super erfolgreich und zu der Zeit war er natürlich dann noch was jünger und eher glühender Fußballfan und da kann man das natürlich nachvollziehen, dass man da durchaus Sympathien für hat. Also für beide Vereine, aber irgendwann hat er mich mal mitgenommen ins Stadion, ins alte Müngersdorfer Stadion mit meinem Bruder zusammen und spätestens ab dem Zeitpunkt war es um mich geschehen.
Was sind deine Erinnerungen an das erste Stadionspiel?
Es sind wirklich nur ganz blasse Erinnerungen. Da war ich wahrscheinlich auch erst 9, 10 Jahre alt, kann ich nicht mehr so genau sagen. Aber ich weiß noch, dass ich dann, glaube ich, auch an so einem kleinen Fanshop-Wagen meine erste FC-Fahne auch bekommen habe und das so mega fand und so überwältigt war von diesem riesen Stadion und dann halt die Profis da spielen zu sehen. Ja, ab da gab es dann halt nur noch, also war klar, FC ist mein Verein.
Und die Leidenschaft fürs Radio kam wann? Also hast du dir früh schon in der Schulzeit gedacht, ich möchte im Bereich Medien arbeiten?
Nee, gar nicht. Kam, glaube ich, wirklich erst so im Teenageralter so langsam, also die Begeisterung fürs Radio, also weil ich es dann eben auch immer öfter gehört habe. Ich sag mal, früher war es wahrscheinlich wie bei vielen, also ganz viel auf der Straße einfach selber gekickt und jeder hat sich so sein Idol rausgesucht. Ne? Ich war meistens Pierre Lebarski. Auch wenn das nicht so glänzend aussah, glaube ich, was ich mit dem Ball angestellt habe, bei allen Versuchen. Aber ja, entweder Litti oder auch Ike Hessler waren so meine zwei damals. Da war der FC auch noch relativ erfolgreich, dann ja auch noch mit zwei Vizemeisterschaften. Und ich glaube, die Liebe zum Radio kam dann erst so nach und nach. Ich sage mal so mit 14, 15 habe ich immer mehr angefangen, dann auch wirklich diese Konferenz zu hören, wo auch immer ich war. Hat ja auch nicht immer hingehauen, wenn ich selber mit der Jugendmannschaft dann Spiele hatte, dann hat das nicht immer gepasst. Aber ich glaube, wir haben meistens eher vormittags, mittags gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und ja, da hatte ich aber nicht die Absicht, unbedingt jetzt das auch machen zu müssen. Ich habe es einfach geliebt, dazu zu hören und hatte aber ehrlich gesagt noch gar keinen Plan, was ich irgendwann mal mache. Und ja, dann machst du halt erstmal Abitur so und dann machst du erstmal Zivi.
Stimmt.
Versuch noch ein bisschen noch Zeit zu schinden, bis du dich entscheidest, was du beruflich machst. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, so die ersten Praktika im Medienbereich zu machen und an der SPO studiert, Sporthochschule. Also Sport war schon so mein Ding. Also ich habe halt ganz lange Vereinsfußball gespielt, aber auch immer gerne andere Sportarten gemacht. Also ich habe mal so ein paar Jahre Fußball, Tennis und Tischtennis gleichzeitig im Verein gespielt. Das wurde dann natürlich irgendwann zu viel. Das funktioniert dann nicht. Dann am Ende blieb dann Fußball.
Genau. Und dann gehen wir wieder zum Guido, der dann als junger Panz die ersten Male im Stadion war. Du hast selber gesagt, du warst regelmäßig in der Südkurve. Gibt es da so ein Spiel, was dir richtig präsent in Erinnerung geblieben ist? Jetzt aus deiner Fansicht. Wir sprechen noch nicht über den Reporter, Guido.
Ja, also die großen Spiele, ich war jetzt auch nicht jedes Heimspiel da, aber dann, wenn Schalke, wenn Dortmund gekommen ist oder auch mal die Bayern, da war ich meistens auf jeden Fall da. Ab und zu sind wir auch mal mit dem Verein dann zu Spielen gefahren. Aber so die großen Spiele, wenn das Stadion auch richtig voll war, die habe ich noch so ein bisschen in Erinnerung. Also Schalke, Dortmund, gegen Bayern war es meistens eher ein schlechteres Ende. Gegen Schalke, Dortmund hast du auch mal was geholt. Ich weiß aber auch noch genau, dass ich war immer relativ früh im Stadion und ich habe dann ständig so in die Ränge geguckt und immer gehofft, dass jetzt noch ganz viele Leute kommen. Also ich habe dann war immer so angespannt, weil ich wollte, dass ganz viele Fans kommen. Weiß gar nicht warum. Ich meine, ich persönlich habe ja eigentlich nichts davon, aber wahrscheinlich einfach, weil ich wollte, dass die Mannschaft eine große Unterstützung hat, dass es laut wird im Stadion. Weil der Fußball ohne die Fans zumindest oder gerade im Profibereich ist halt irgendwie nur die Hälfte wert. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass ich dann echt so vorm Anpfiff geknickt war, wenn im Müngersdorfer Stadion dann nur 18.000 Zuschauer oder so waren und du guckst dann in so leere Ränge. Dann habe ich immer gedacht, warum kommen die denn nicht? Ey, die müssen doch jetzt die müssen doch den FC hier unterstützen und nach vorne peitschen und so. Ja. Und größte Erinnerung, das war aber gar nicht ein Heimspiel, war auswärts das Pokalfinale in Berlin 91. Da war ich mit meinem Vater.
Gegen Werder Bremen,
ging ins Elfmeterschießen und da sind wir dann wieder bei meinem großen Idol Pierre Lebarski. Der hat ja einen der entscheidenden Elfmeter leider verschossen und ich weiß noch, es hatte von oben ein bisschen genieselt, geregnet, aber mein Gesicht war, glaube ich, nicht vom Regen nass. Das war ganz bitter für mich, dass der FC das halt im Elfmeterschießen dann noch verloren hat. Damals gab es ja den Spruch, dreimal ist prima, recht. Die waren ja, glaube ich, das dritte Mal fast in Folge im Finale. Hatten sie dann sicherlich auch irgendwo verdient, aber ich saß da mit meinem Vater, meinem Bruder in der FC-Kurve im Olympiastadion, war natürlich voll dann unglaublich beeindruckend und es war super spannend, das Spiel. Und ja, dann hat aber leider der Bremer Kapitän den Pott in die Höhe gestreckt und das werde ich nicht vergessen. Das war ein ganz prägendes Erlebnis, dieses Pokalfinale. Und ein paar Jahre, ich weiß gar nicht mehr, ob es 1, 2, 3 Jahre später war, war ich wieder in Berlin. Eigentlich in dem festen Glauben auch wieder das Pokalfinale mit dem FC zu gucken. Aber es gab ja davor dieses Halbfinale zu Hause gegen den Zweitligisten VfL Wolfsburg. Also für mich war klar, der FC zieht ins Finale ein. Also Zweitligisten wirst du ja wohl noch zu Hause schlagen. Und das haben sie mit 0-1 verloren. Wir hatten aber dann über Freunde in Berlin schon Karten besorgt.
Okay.
Sind natürlich trotzdem hingefahren. Und da musste ich mir halt das Finale Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg angucken. Und wie dann am Ende Stefan Effenberg für die Gladbacher den Pott in die Höhe gerückt haben. Ich sag mal, viel mehr
Berlin
Strafe
ist nicht dein bestes Pflaster.
Für einen FC-Fan gibt's nicht, ne?
Ja. Aber man kann sagen, ist bei dir nicht gelogen, dass du in FC-Bettwäsche aufgewachsen bist.
Hatte ich tatsächlich auch mal, ja.
Ja.
Poster an der Wand und.
Aber dann müsstest du doch den Pokalgewinn 1983 auch noch relativ präsent mitbekommen haben. Wie hast du das damals erlebt?
Nee, da war ich 6 Jahre alt.
Ja, gut, da,
also da nicht. Sind die Erinnerungen nicht mehr da, beziehungsweise ich glaube mit 6 Jahren war ich auch noch nicht so in dem Fußballthema drin, dass ich jetzt sagen würde, da war ich schon so richtig FC-Fan und habe das total verfolgt. Also kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Ja.
Mein erstes Spiel, an das ich mich erinnere, war gar nicht im Stadion, sondern der Aufstieg 2005 als Marius Ebbers, da haben wir zurückgelegen, ich lass mich nicht lügen, in Aue, glaube ich. Und Marius Ebbers macht so ab der 80. den Führungstreffer. Und irgendwie war das ein Montagabend, lief auf DSF und ich war zu Hause und konnte nicht schlafen. Ich wusste von dem Spiel gar nichts. Bin hoch zu meinem Vater und da lief das Spiel gerade. Hab ich, was passiert denn hier? Ja, wenn der FC heute gewinnt, dann steigen die auf. Und das ist so meine erste Erinnerung, die gar nicht im Stadion stattfindet, sondern im Fernsehen. Jetzt weiß ich nicht, wie es bei dir war. Hast du noch ein Spiel in Erinnerung, was du am Fernseher verfolgen konntest? Das war ja früher auch nicht so gängig, dass das lief.
Nee, also Live-Spiele jetzt über die volle Länge, zumindest als ich noch relativ jung war, gab's ja eigentlich nicht, ne? Irgendwann, ja, gab's halt im Pay-TV so die ersten Live-Übertragungen, aber das hatten wir lange Zeit gar nicht. Dann hast du halt wirklich immer versucht, dann Radio zu hören, wenn du nicht im Stadion sein konntest. Mhm. Ja, aber wo du Aufstieg sagst, kann ich mich auch noch daran erinnern, der erste Aufstieg ist ja 2000 gewesen sein, ne? Und da kann ich mich noch daran erinnern, das haben wir tatsächlich im Fernsehen gesehen, meine ich. Keine Ahnung, wer das übertragen hat. Auf jeden Fall
Premiere im Zweifel.
Hat den Aufstieg geschafft und dann sagte ein Kumpel, der damit geguckt hatte, meinst du, da ist jetzt gleich wer in Köln und feiert das so ein bisschen? Ja, bist bekloppt, natürlich, lass mal hinfahren. Und dann hinter auf die Ringe und es war voll. Also gesperrt natürlich die Ringe. Was ging, hat auf dem Betonauto getanzt, Ausnahmezustand. Der hat mich echt ernsthaft vorher gefragt, meinst du, da kommt überhaupt jemand und feiert das so ein bisschen?
Also, die Kölner nehmen solche.
Das ist Köln, das ist der FC, natürlich. Das gefeiert.
Ich habe ein bisschen im Vorhinein rumtelefoniert mit Kollegen von dir, die auch erzählt haben, dass du bei Radio Leverkusen mal eine Morningshow moderiert hast. Also du hast mal klassisch Radio Morning gemacht.
Nee, das war bei Radio Euskirchen. Genau, okay. Bei Radio Leverkusen, also ich habe mal eine Zeit lang als freier Mitarbeiter für verschiedene Lokalsender gearbeitet. Also Radio Köln natürlich, aber dann eben auch Radio Leverkusen, Radio Berg, Radio Bonn-Rhein-Sieg, alles was im Umkreis ist. Bei Radio Auskirchen habe ich 1,5 Jahre die Morgensendung moderiert. Genau, und das war nicht ohne. Also das letzte halbe Jahr habe ich das parallel zum FC-Job dann gemacht. Und
das heißt,
ich habe 3 Stunden morgens moderiert, bin dann direkt weiter zum Geisbockheim zum Training und je nachdem, beim FC war es ja selten mal ruhig, bin ich dann erst am frühen Abend wieder zu Hause gewesen, ein paar Stunden geschlafen, dann ging das gleich wieder von vorne los und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, pass auf, also du musst dich jetzt entscheiden, was du machst und dann war relativ schnell klar, FC-Job.
Wie kam es denn zum FC-Job? Also es gab dieses FC-Radio live auch schon eine Weile. Das ist ja nicht wie heute, dass du 90 Minuten auch im Stream zu hören bist. Ja, sondern es gab im Prinzip am Spieltag jetzt einen Reporter, der insgesamt 20 Minuten vom Spiel kommentieren durfte und immer wieder live geschaltet wurde. Das gab es also schon, aber es muss ja jemand auf dich zugekommen sein, hat geklopft. Hör mal, Guido, dir trauen wir das zu.
Ja, es war damals die Olivia Fritz, Vorgängerin von mir, die hatte das, ich weiß nicht wie viele Jahre gemacht, hat dann aber irgendwann gesagt, ich will mich jetzt ein bisschen anders orientieren, ich höre auf und durch meine freie Mitarbeit bei Radio Köln kannten wir uns und ja, sie wusste halt, dass ich Fußball bekloppt, FC bekloppt bin und hat mich einfach gefragt, könntest du dir das vorstellen? Und dann sind wir 2 zum Chefredakteur von Radio Köln marschiert und hier, ich würde gerne. Und zum Glück hat der gesagt, ja, dann mach mal, ich höre mir das da mal an und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir nur eine ganz kleine Sendelizenz von 5 Minuten live. Also das heißt, ich habe
nicht mal 20, okay.
Nee, das kam dann erst später. Hat Radio Köln auch zu meinem Glück dann immer weiter erhöht. Aber am Anfang 5 Minuten tatsächlich nur, wenn der Ball rollt. Das heißt, 2-mal in der ersten Halbzeit gemeldet, 2 bis 3-mal in der zweiten Halbzeit, die Schlussphase immer ein bisschen länger bis zum Abpfiff. Und das war's dann, ne?
Und klingt erstmal sogar ein bisschen entspannter als so, wie es jetzt ist, oder?
Ja, also wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, ist das natürlich gerade bei Auswärtsspielen ein Riesenaufwand gewesen für so wenig Live-Zeit. Mein erstes Auswärtsspiel war in Burghausen. Das war erstes Rückrundenspiel 2007, also im Januar. Tiefster Winter bin ich da mit so einem kleinen Renault Twingo, glaube ich, die Autobahn da runter. 7 Stunden. In Burghausen hat's geschneit ohne Ende. Und dann saß ich da bei -3 Grad da in Burghausen. Ich weiß es nicht mehr, vielleicht 10.000 Zuschauer höchstens. Es war ein ganz furchtbares Spiel. Es ist ganz wenig passiert. Du machst da nur deine kurzen Schalten. Der FC hat zumindest gewonnen. Da war der Tag so einigermaßen gerettet. Da musste ich sogar noch da übernachten und am nächsten Tag zurück. Also war es quasi erstmal, also 48 Stunden im Einsatz sozusagen, ne, für 5 Minuten Live-Reportage. Das waren so meine Anfänge.
Das erste Auswärtsspiel. Du hast aber ein erstes Heimspiel gehabt.
Das war Augsburg 1-1.
Aber erhol uns mal in dem Moment, weil das ist ja schon für einen, der in der Südkurve aufgewachsen ist, FC durch und durch und auf einmal darfst du dieses Spiel kommentieren. Wie viel höher war der Puls als normalerweise, als er vielleicht jetzt heute ist?
Super aufgeregt. Okay. Super aufgeregt. Also ich hatte auch ehrlicherweise keine Ahnung, ob das wirklich so mein Ding ist, ob ich dafür gut genug bin, ob die Leute das mögen, was ich da mache. Und 2-3 Tage vorher, da machst du ja natürlich einen Kopf, was ist, wenn du dich jetzt total verhaspelst, falsch Torschützen nennst oder irgendwie den Worst Case beschwörst du dir da herauf. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es ganz gut hingehauen hat. War vielleicht dann noch gar nicht schlecht, dass du erstmal so klein anfängst, ne, mit 5 Minuten insgesamt, dann weißt du, du musst jetzt erstmal die ersten 45 Sekunden live machen. Das ist ja dann auch nochmal viel. Rückblickend fasse nochmal zusammen, was in den letzten Minuten passiert ist. Da kannst du dich ja gedanklich schon mal drauf vorbereiten, schreibst ein paar Stichworte auf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du da jetzt totalen Mist machst, ist ja relativ gering. Von daher war das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Aber klar, ich war super aufgeregt.
witzigerweise meine beiden Radio Köln Quellen, liebe Grüße, haben unabhängig voneinander, ich kannte es jetzt selber nicht, aber Jekyll und Hyde, ist dir das ein Begriff?
Ja.
Irgendein Horrorfilm von früher, wo im Prinzip jemand, ein Mann, einen ganz normalen Alltag führt und in der Nacht irgendwie zum Mörder wird. Und du wirst jetzt nicht zum Mörder,
genau,
aber
also du bist sonst so sagen, eine Persönlichkeit, man könnte auch sagen schizophren, wenn man es jetzt mal psychologisch diagnostiziert.
Ja.
Ne, also so ein Mensch mit zwei Gesichtern, ja, höre ich total oft. Also während der 90 Minuten bin ich halt ein extrem, würde ich mal sagen, emotionaler Reporter und lebe das aus. Aber wer mich privat kennt, da bin ich eher zurückhaltend. Ich höre gern zu, quatsch gar nicht so gerne immer drauf los. Ja, also von daher kommen dann immer ganz viele. Also die kennen ja oft meine Stimme, aber mich persönlich nicht oder auch nicht vom Sehen. Und wenn mich dann Leute kennenlernen, ich kann das gar nicht glauben. Guido, dass du das da bist, den ich da immer höre.
Bist du denn als Fan, ich weiß es lange her, aber warst du da auch schon so exzentrisch oder ist das dann am Mikrofon noch krasser geworden?
Nee, also als Fan würde ich sagen ähnlich. Also da bin ich auch immer total mitgegangen. Ich bin jetzt da keiner gewesen oder auch jetzt nicht, der da irgendwie ständig alles kommentiert, jede Aktion und ich sag mal rumpöbelt und rumflucht, das nicht, aber der total mitfiebert, Puls ist immer am Anschlag und ja, dann auch als Fan immer eskaliert ist, wenn der FC halt ein Tor geschossen hat.
Das ist ja nun mal das Schönste am Fußball.
100%.
Ja. Und du machst es, kommentierst es so, dass es auch ein Genuss ist für die Hörerinnen und Hörer. Durchweg positives Feedback, also das, was man auch gehört hat, nachdem du die ersten Schalten gemacht hast, hieß es immer, was ist das denn für ein geiler Kommentator, Moderator, den ihr euch da geholt habt. Geht bis hin zu Personen, die zwar auf Sky das Spiel zum Beispiel anschauen, ja, dann aber den Ton leise machen, dich genau synchron, also im Prinzip das Bild so lange stoppen, bis deine Radio Köln FC Live Übertragung läuft und dich dann als Kommentator.
Ja, das schreiben nutzt tatsächlich immer wieder mir Leute und ja, das ist ja mit das schönste Kompliment, ne? Also du hast die Möglichkeit, das Spiel live zu gucken und trotzdem sagen halt nicht alle, aber einige Fans, ich will aber dazu den Guido hören. So, und dann machst du, glaube ich, einiges richtig.
Vermisst du es manchmal, auch mal auf der Tribüne zu sein und einfach den FC zu schauen, wie es vor 30 Jahren der Fall war?
Also nicht mehr so wie in den ersten Jahren. Da kann ich mich dran erinnern, dass ich oft am Rhein-Energie-Stadion dann zum Presseparkplatz gefahren bin, an der Südkurve dann auch vorbei, die Fans da in Richtung Stadion abströmen sehen und gedacht habe, boah, wie geil wäre das jetzt hier mit Kumpels, einfach schönes Kölsch vorher zu trinken, Bratwurst essen, dann ab in die Kurve und dann das Spiel gucken und einfach Spaß haben und dann hoffentlich im besten Falle nachher einen Heimsieg zu feiern. Ist inzwischen nicht mehr so, weil ich das einfach so gerne mache. Also ich glaube, jetzt ist es eher andersrum. Wenn ich jetzt zum FC-Heimspiel fahren würde und ein Spiel als Fan gucken würde, dann würde ich denken, boah, wie schön wäre das, wenn ich jetzt wieder mal ein Spiel kommentieren könnte. Also ist quasi umgeswitcht jetzt. Aber die ersten Jahre, weiß ich noch, habe ich öfter mal gedacht, weil ich es halt natürlich aus den Vorjahren noch so kannte, es ist einfach mega, mit Kumpels ins Stadion zu gehen, Fußball zu gucken.
Mittlerweile gibt's ja auch die Guido Ostrowski Stadionführung. Da haben wir uns mal überschnitten und eine Tour zusammen gegeben. Daran erinnere ich mich. Und du hast auch so erzählt, dass, oder mal mit dem Mythos aufgeräumt, dass du dann zum Spiel fährst, das kommentierst, dann ist Abpfiff und du gehst schön Kölsch in der Loge trinken. Nee, dann geht die Arbeit ja weiter.
Ja.
Gib uns da doch mal einen Einblick. Ja. Wie sieht eigentlich dein Spieltag aus?
Ja.
Gerne auch, ab wann stehst du auf? Wie sieht die Vorbereitung aufs Spiel aus?
Ja.
Vielleicht auch schon am Vortag.
Ja, also es ist tatsächlich oft, dass die Leute sagen, boah, geiler Beruf, Traumberuf, du guckst Fußball, redest ein bisschen drüber und verdienst damit noch dein Geld. Aber so ist es halt tatsächlich nicht, ne? Also da steckt schon mal viel Vorbereitung drin. Dann bin ich natürlich ganz oft hier bei den Trainingseinheiten für Gespräche und so weiter. Das gehört ja alles zur Vorbereitung dazu. So, und dann bin ich ab 2 Stunden, sobald die Tore aufgehen im Stadion, baue mein Kram dann auf.
Sag gerne, was konkret, was für ein Kram?
Also inzwischen ist das relativ easy. Ich habe so ein kleines Reportergerät, das stöpsel ich da in die LAN-Buchse, drück einen Knopf, dann verbindet sich das direkt mit unserem Sendestudio. Jetzt ja in Köln-Niel, ehemals Köln-Mülheim, sind ja gerade umgezogen mit Radio Köln. So, und dann gucke ich mir halt nochmal so meine Aufzeichnungen an, ein paar Statistiken und so weiter, um mich nochmal so ein bisschen vorzubereiten, einiges ins Gedächtnis nochmal zu rufen. Wobei ich überhaupt kein Freund bin, da ganz viel Statistik in so eine Reportage mit reinzubringen. Ich glaube, das bremst eher und langweilt die Leute im Zweifel. Vor allem Zahlen, am Ende kommt es immer anders, als es die Zahlen vorher ausgesagt haben. Aber es ist immer ganz gut, so ein paar Fakten zu haben, wenn der Ball von links nach rechts hinten in der eigenen Hälfte hin und her geschoben wird. Ne? Da musst du halt auch mal was anderes erzählen, weil sonst schalten die Leute ab. Und dann ist es immer ganz gut, so ein paar Storys noch nebenbei zu haben auf dem Zettel. Ja, und dann wird halt kommentiert, die kompletten 90 Minuten fürs FC-Radio so. Und dann quasi mit Sendeschluss, also mit Ende der Live-Reportage, packe ich sofort mein Aufnahmegerät, mein Mikro. Bei Heimspielen, bei FC-Siegen warte ich noch ein bisschen an meinem Platz, nehme noch so ein bisschen die Stadionatmo mit, wenn die Mannschaft vor die Südkurve kommt, ne, die Welle macht, Stonop und Danz singen und so weiter, weil das kannst du immer ganz gut gebrauchen für die Nachberichterstattung. Dann renne ich runter in den Stadionumlauf, mache Fanumfragen, um so ein paar schöne Fantöne zu haben, geiler FC-Sieg und lang nicht mehr so einen Spaß gehabt und was sie dann immer sagen oder es gibt halt richtig auf die Fresse für den FC, ne, nach so einem 1:2 gegen Paderborn beispielsweise, aber gehört halt auch dazu. Und dann geht's direkt weiter runter in die Mixzone, Spielerinterviews machen, dann wieder hoch in den Pressekonferenzraum, wenn dann der Trainer, in dem Fall jetzt Gerd Struber, dann nochmal das Spiel analysiert. Und dann sitze ich locker nochmal 2, manchmal auch 3 Stunden, je nachdem, wie umfangreich die Nachberichterstattung wird, ja, nochmal dran, schneid Töne, Texte, bereite alles für den nächsten Tag für Radio Köln vor. Also, da kommt einiges zusammen.
Ist ein intensiver Arbeitstag.
Ja, und auswärts sowieso nochmal mehr, wenn du dann halt noch An- und Abreise hast, ne? Also, ich versuche schon, möglichst ohne Übernachtung auszukommen und dann bist du ja manchmal wirklich ab 7 Uhr morgens auf dem Bein, hast eine lange Anreise und kommst erst um Mitternacht oder nach Mitternacht wieder zu Hause an. Das ist wirklich, ja, bist du fast 24 Stunden dann on fire.
Hat sich deine Vorbereitung aufs Spiel über die Jahre ein bisschen verändert?
Also ich würde sagen, ich muss gar nicht mehr so viel mir rausschreiben und also wenn du anfängst, dann willst du natürlich auf Nummer sicher gehen und übertreibst es dann vielleicht ein bisschen mit der Spielvorbereitung. Also das meiste, das ist in meinem Kopf dadurch, dass ich halt auch die anderen Spiele in der Zusammenfassung zumindest gucke, viel lese, was in den Zeitungen, inzwischen ist es ja viel einfacher, du kannst ja online dann alle Artikel lesen. So, das war ja auch zu meinen Anfangszeiten noch nicht so der Fall, ne, dass da alle Verlage dann alles online gestellt haben, dann hättest du dir ja theoretisch jede Zeitung noch kaufen müssen, um es zu lesen. Aber jetzt bist du halt ganz schnell auch, was die gegnerischen Vereine betrifft, informiert und es ist so, auch beim Reporter gibt's Automatismen, ne? Über die Jahre. So, das hat sich alles eingespielt und dann brauchst du, glaube ich, nicht mehr ganz so viel Zeit wie noch so in den Anfangszeiten, um dich auf so ein Spiel vorzubereiten.
Wann warst du denn das letzte Mal vor einem Spiel so richtig nervös? Wann warst du
ein bisschen nervös bin ich vor jedem Spiel. Gar nicht so sehr, was jetzt meine eigene Arbeit betrifft, sondern einfach, ich will, dass der FC dieses Spiel gewinnt. Ja, die 3 Punkte holt. Und das ist es eher. Und dann gehe ich tatsächlich, wie das früher auch als Fan war, manchmal hast du so Spielsituationen mal zu dem Kopf zusammen, wie das Spiel so laufen könnte, stellst dir das so vor und wer vielleicht das Tor schießt und ja, so ganz komische Gedanken hast du dann irgendwie im Kopf. Aber das muss natürlich vorbei sein, wenn du dann loslegst. Musst du halt echt fokussiert sein, weil das halt auch nicht ohne ist, ne? Also 90 Minuten durchreden. Ich kann mich noch an die ersten Vollreportagen erinnern. Ey, danach war ich aber sowas von da ging aber nichts mehr. Heiser natürlich, weil auch die Stimmbänder müssen sich da erstmal dran gewöhnen. Jeder, der mal einen langen Vortrag gehalten hat, der wird mir da recht geben. Und
überleitet gut zu einer Fanfrage. Wir haben natürlich wieder unseren Fans auf Instagram die Möglichkeit gegeben, Fragen einzureichen. Und der Sam XX möchte wissen, wie geht's deiner Stimme nach all den Jahren?
Also gut, glaube ich. Ne? Ich hoffe, man hört mich klar und verständlich jetzt. Die erholt sich überraschend schnell nach so einem Spiel. Also
auch Trainingssache wahrscheinlich.
Wenn ich unten in der Mixzone bin nach einem Spiel, dann schmunzeln die Kollegen immer ganz gerne, weil ich meistens auch derjenige bin als Radioreporter, der die ersten ein, zwei Fragen stellt. Und wenn dann so ein halbes Gekrächze dabei rauskommt, dann wissen die jetzt schon, okay, der ist wahrscheinlich gerade das ein oder andere Mal ein bisschen eskaliert vor dem Mikro. Aber ich sag mal, so ein paar Stunden später ist das eigentlich wieder in Ordnung. Also anscheinend ist das wirklich auch so ein bisschen Trainingssache. Ich mache da jetzt auch nichts mit irgendwelchen Tees oder sonst was.
Salbei-Tees,
nee, gar nicht. Also toi, 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 bis jetzt hat mich die Stimme noch nie im Stich gelassen.
Das harte Training hat dich da auf die richtige Spur gebracht. Wenn du sagst, du bist so angespannt vor jedem Spiel, dann scheint das zu deiner Routine zu gehören. Gibt's denn auch schon mal Momente, wo du gedacht hast, jetzt muss ich mir was überlegen, mit dieser Anspannung umzugehen? Beispiel im Derby vielleicht oder auch bei einem Relegationsspiel. Das ist ja dann für Reporter und vor allen Dingen Fan-Guido schon was.
Also Relegation, ich glaube, das war mit der Quali beim Spiel gegen Mainz nach 25 Jahren wieder Europapokal. Also die beiden Spiele, das Emotionalste, was ich bis jetzt als Reporter erlebt habe. Und ich kann mich noch gut erinnern, vor dem Spiel in Kiel, also das Rückspiel, wo es ja dann wirklich um alles ging. FC hatte 0-1 das Hinspiel verloren, musste gewinnen. Mir war so kotzschlecht den ganzen Tag. Wirklich, also es hat sich alles umgedreht. Ich bin noch mit Kollegen trotzdem noch vorher essen gegangen. Hab dann irgendwie mit Mühe und Not meinen Burger darunter gewürgt. Und dann sind wir zum Stadion. Und ich habe nur die ganze Zeit gedacht, das darf einfach heute nicht passieren. Der FC darf nicht absteigen. Der muss in dieser Liga bleiben. Und ich war auch noch bis zum Anpfiff, also wirklich hochgradig nervös. Und aber auch da nicht wegen meines Jobs, sondern wirklich wegen dem, was alles auf dem Spiel gestanden hat. Und dann hat es der FC mir zum Glück relativ leicht gemacht, weil dann ein Tor nach dem anderen fiel. Und ich glaube, Schichos hatte schon das vierte noch vor der Pause geschossen und Skiri dann das 5-1 dann noch. Da ist so viel auch von mir abgefallen. Ich weiß noch, dass Nicole Bender-Rumler dann noch zu mir an den Platz kam, mit einem frisch gezapften Kölsch mir das dahingestellt hat. Selten hat ein Kölsch, oder es war kein Kölsch, natürlich Pilz, war ja in Kiel, aber selten hat ein Bier so gut geschmeckt wie an diesem Nachmittag, glaubt mir das. Also es war der pure Genuss.
Das ist mit der emotionalste Moment. Den anderen hast du auch schon angesprochen. Das war das 2-0 gegen den FSV Mainz, als wir in die Europa League damals eingezogen sind. Torschützen Hector und Osako. Und ich habe das Ganze auch nochmal mir angehört, abgespeichert. Und lass uns nochmal gerne gemeinschaftlich reinhören, weil ich habe es auch jetzt noch nicht in der Vorbereitung gehört, weil ich meine mich zu erinnern, dass auch so ein wenig Tränen in deiner Stimme zu hören waren.
Das kann gut sein.
Lass es uns gerne nochmal gemeinschaftlich genießen.
Gut, der verlängert auf Hector. Hector am Strafraum. Was macht er? Jonas Hector zieht rein. Tor! 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 Jonas Hector! Hector! Ein Hector! 1-0! Linker Fuß und dann unten durch. Konter für den FC. Jojic vorbei. Jojic überquert die Mittellinie. Pass kommt gut auf Osako. Osako! Osako! Tor! 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 Das ist Europa! Das ist das 2-0! Das ist es! Das ist es! Das ist es! 2-0 für den FC. Das Stadion wird abgerissen. Jetzt guckt er auf die Uhr. Jetzt guckt er auf die Uhr. Und jetzt läuft er. Und das war's. Schluss. Schluss. Europa. Der FC ist dabei. Und die Fans stürmen alle den Platz. Tausende. Das Grün siehst du kaum noch. Nach 25 Jahren ist der FC wieder international dabei.
Da kriege ich jetzt leicht feuchte Augen, wenn ich da wieder dran denke. Es war der Wahnsinn. Es war echt der Wahnsinn. Weil damals, inzwischen ist die Pressetribüne ja hochverlegt worden, aber saß ich ja noch im Unterrang, genau Verlängerung Mittellinie, Unterrang West, also besser
über dem Spielertunnel.
Ne? Ja, und du kriegst natürlich auch alles an Emotionen von den Fans mit, ne? Also du hast ja auch einen super Blick auf die Tribünen und überall um mich herum lagen sich die Menschen an den Armen, das Bier spritzte und die Leute haben teilweise geheult. Boah, und ja, so ging es mir dann auch. Also ich weiß noch, nach dem Abpfiff, beziehungsweise als wir die Sendung dann beendet haben, ist auch die ein oder andere Träne gekullert, weil es so was Besonderes war. Also es war emotional so extrem aufgeladen, dieses Spiel. Werde ich mein Leben nicht vergessen. Es war einfach nur schön, war echt.
Ich habe es ja gerade während des Lief gezeigt. Ich hatte original gerade auch schon wieder Gänsehaut, weil der Moment an sich natürlich unverwechselbar ist. Also eine ganze Generation, meine eingeschlossen, kennt dieses Gefühl nicht, dass der SFC Köln international vertreten ist. Und das muss man trotzdem auch, und da scheue ich mich nicht, dich zu loben, erwähnen, wie du das dann transportiert bekommst, aus diesem Stadion diese Emotionen weiterzutragen. Das ist schon wirklich einmalig. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber auch die gesamte Woche danach habe ich gemerkt, wie besonders dieser Moment ist. Da kam ja noch von Motoris das Lied FC International raus, und da kamen mir auch die Tränen, wenn dieses Lied liefen.
Total, total. Und ich weiß noch, nach diesem Spiel, weil wir bei der Startelf drüber gesprochen haben, Meisterfeier mit den Spielern oder in der Kurve, da gab es direkt im Anschluss eine Saisonabschlussfeier, und da durfte ich auch dabei sein. Also nicht nur ich jetzt als Medienvertreter sozusagen, sondern auch noch andere Kollegen. Aber das war dann nochmal so ein bisschen das Sahnehäubchen. Da war es dann schon cool, auch mit den Spielern dann so ein bisschen mitzufeiern. Also ich saß jetzt nicht bei den Spielern, ne, und wir haben da angestoßen, aber war Halle Tor 2, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, und eine mega Party dann, und ja, auch das unvergessen.
Du warst dann aber auch mal privat da und durftest dann auch mal einen Kölsch.
Da war ich dann wirklich nur noch der private FC-Fan sozusagen, der sein Glück kaum fassen konnte.
Was hätte der Guido zu dir gesagt, der damals im Müngersdorfer Stadion seine erste Fahne geschwungen hat, dass du der Mann bist, der das...
Hätte ich nicht für möglich gehalten. Also im Leben nicht. Gut, da war ich natürlich dann auch noch sehr jung, da hast du ja eh noch keine Vorstellung, was so in der Zukunft alles passieren kann, aber selbst später, ich weiß noch, dass ich ganz lange gedacht habe, also so vor dem Mikro oder vor der Kamera, im Leben nicht, das ist nicht dein Ding. Also bin ich auch viel zu schüchtern für. Und dann, ja, irgendwie wächst du da so rein und machst dann doch mal was und merkst, okay, das klappt irgendwie alles ganz gut, und Feedback ist auch ganz gut. Ja, machst du weiter und versuchst dich zu verbessern. Und ja, jetzt kann ich mir ein Fußballleben ohne Mikro gar nicht mehr vorstellen.
So schnell wächst man da rein. Ja. Bei all den Jahren, jetzt müsste ich rechnen, wie viele Jahre sind das, wo du jetzt FC-Reportage machst?
Ja, so Runde 17 Jahre tatsächlich. Also
das ist ja schon
auch ein bisschen erschreckend. Also wenn ich das auch bei den Stadiontouren dann immer erzähle, dann merkst du, wie alt du geworden bist, ne? Also inzwischen bin ich teilweise mehr als doppelt so alt wie die Spieler. Als ich angefangen habe, da gab es zumindest noch ein paar alte Haudegen im Kader, die älter als ich waren. Und jetzt letztens, ich weiß noch, ich glaube, Jonas Ubich war es, ist schon ein bisschen her, hatte ich mit dem Interview, es war, glaube ich, der erste Spieler, der mich gesiezt hat, auch während des Interviews. Und ich war richtig erschrocken und dachte, warum siezt der mich denn jetzt? Ja, aber ist ja klar. Also ich bin halt mehr als doppelt so alt, ne? Und dann musst du, also es ist ja nur anständig, ne? Habe ich ja auch früher nicht anders gelernt. Also dann muss der Ältere sagen, okay, wir können uns duzen. Hatte ich damals nicht gemacht, weil ich immer davon ausgegangen bin, ich duze jeden FC-Spieler und der mich auch.
In all den Jahren gab es auch schon mal einen Spieler, den du sicherlich auch schon begleitet hast. Ist aus der eigenen FC-Jugend gekommen. Du hast es auch schon angesprochen. Luka Sinkiewicz war letzte Folge da.
Ja.
Und entsprechend, du wirst das System kennen, hat er dir natürlich auch eine Frage hinterlegt, die ich dir nicht vorenthalten möchte.
Hallo Guido, der Sinke hier. Guido, meine Frage an dich lautet, was war dein peinlichster Moment während einer Übertragung eines Spiels des ersten FC Kölns. Das heißt, Versprecher, falsche Aufstellung, falschen Namen genannt oder einen kuriosen Namen, irgendwie sowas. Vielleicht hast du auch mehrere Dinge. Wünsche dir viel Spaß beim Podcast und bleib gesund. Dein Sinke, ciao.
Ja, Grüße zurück an Sinke, den ich auch manches Mal vor dem Radio Köln-Mikro hatte. Lang, lang ist es her, auch da merke ich wieder, wie alt ich geworden bin. Ja, peinlichster Moment. Also klar, ich habe schon mal den falschen Torschützen genannt, einfach weil es aber auch manchmal echt schwer zu sehen ist, so wenn aus dem Gewühl heraus ein Tor entsteht. Gerade auswärts sitzt du manchmal echt weit weg, im reinen Energiestadion hast du eigentlich immer gute Sicht, aber auswärts ist manchmal schwierig. Für einen kurzen Moment will ich da immer gerne im Boden versinken, wenn das passiert, aber darfst du dir natürlich nicht anmerken lassen, dann versuchst du das schnell zu korrigieren und dich ein bisschen rauszureden. deswegen, also so den einen peinlichen Moment kann ich jetzt gar nicht so sagen, aber es gab also ein völlig verrücktes Spiel, was ich auswärts mal kommentiert habe. Es geht zumindest so ein bisschen in die Richtung, auch wenn ich da gar nicht so viel für konnte. Es war 2019, also die erste Saison nach dem Aufstieg. Auswärtsspiel, dritter Spieltag im August war es. Brüllend heißer Sommertag in Freiburg. Und ich bin da hingekommen. Normalerweise kasperst du vorher alles ab, dass technisch alles passt im Stadion, dass du dann halt die Leitung dann hast zum Sendestudio. War nix da. Ich konnte mich nicht einstöpseln, nix da. So, und dann haben wir überlegt, ausfallen lassen die Sendung oder was können wir machen? Und das ist Höchststrafe. Also eine Sendung ausfallen lassen, ist während der ganzen Jahre, glaube ich, 2-3 Mal passiert, weil wirklich technisch gar nichts ging. Aber wir haben dann gesagt, okay, bevor wir gar nichts machen, Telefon übers Handy. So, dann habe ich vom Kollegen, ich weiß gar nicht, Bayerischer Rundfunk oder was, keine Ahnung, so ein Mikro noch bekommen fürs Handy, damit die Sprachqualität ein bisschen besser ist. Und übers Handy kannst du dich dann auch mit der richtigen Telefonnummer, kannst dich im Sendestudio einwählen. Und dann hatten wir zumindest ein Live-Signal und ich konnte kommentieren. Wie gesagt, es war super heiß. Ich das Handy da an der Backe die ganze Zeit gehalten, 90 Minuten lang kommentiert. Irgendwann klebte das schon fest. Ich brauchte es gar nicht mehr festhalten. Und ja, also kommentiert wie immer. Es war ein relativ spannendes Spiel. Freiburg 1-0 vorne, Modest dann zweite Halbzeit super Kopfball reingesetzt, 1-1. So, und dann war eigentlich klar, das geht jetzt hier unentschieden aus. Und dann 93 Minuten Nachspielzeit, Elias Kiri, Ballgewinn im Mittelfeld, Elias Kiri marschiert nach vorne. Am ersten, am zweiten vorbei, keiner greift den an, Elias Kiri schon am Strafraum, irgendwie kommt immer noch kein Freiburger. Und dann hat sich Kiri gedacht, okay, dann setze ich den Schuss jetzt mal ins kurze Eck. Bums, 2-1. Quasi mit dem Abpfiff, der Siegtreffer, der FC hatte davor, ich glaube, 20 Jahre nicht mehr in Freiburg gewonnen. Also beim letzten, weiß ich noch, Auswärtssieg stand damals Jörg Schmadtke genau im Tor der Freiburger. Also so lang war das her. Ich, ausgerastet, dieses Dreisamstadion war noch das alte Stadion, zusammengeschrien mit dem Siegtreffer. Abgefeiert ohne Ende. Sendung vorbei, ruft mich unser Moderator an. Geiles Spiel, Guido, super kommentiert. Aber mit dem Schuss von Elias Kiri war leider die Verbindung weg. Also es haben alle wahrscheinlich im Stadion mitbekommen, wie ich ausgerastet bin. In Köln hat es keine Sau gehört. Und es war tatsächlich so, also es ist kein Witz, keine Übertreibung. Mit dem Torschuss ist der Akku leer gewesen vom Handy. Genau in dem Moment, als Elias Kiri geschossen hat. Also kann man sich ja nachher auf dem Aircheck anhören. Genau in dem Moment, Cut, Verbindung weg, keiner hat es gehört. Und das war mir im ersten Moment dann natürlich echt peinlich, auch irgendwo, auch wenn ich gar nicht so viel dafür konnte. Aber da denkst du natürlich, ey, so ein legendärer Sieg hier, also besseres Drehbuch gibt's ja nicht. Und dann hören die Leute das nicht und haben sich bestimmt alle maßlos aufgeregt. Ich habe dann überraschenderweise wenig Schlimmes gehört im Nachhinein so von unseren Hörern, aber war natürlich super ärgerlich.
Wo wir schon in dieser Technik-Ecke sind, vielleicht kannst du auch da nochmal einen kurzen Einblick geben. Das ist ja schon gerade ein Hybrid aus 90 Minuten live im Stream, wo wir dich auch über unsere FC-App gerne runterladen, hören können. Du aber auch immer wieder ins Studio geholt wirst. Wie funktioniert da die Kommunikation zwischen Radio Köln im Studio und dir, der dann im Stadion ist?
Genau, also fürs FC Radio kommentiere ich ja wirklich durch. Ich höre aber auf den Kopfhörer, wann immer er das will, den Moderator, so dass es nicht über den Sender geht, aber ich auf meinem Kopfhörer höre den Moderator und meistens 30 Sekunden, bevor wir dann auch bei Radio Köln live drauf sind, gibt er mir ein kurzes Signal. Dann kann ich schon mal so im Hinterkopf mich drauf einstellen. Okay, gleich kommen die Radio Köln-Hörer dazu. Und die Kunst ist dann so ein bisschen, einen guten Einstieg zu finden und nicht das Gleiche zu erzählen, was die Leute im FC-Radio gerade schon gehört haben. Also, dass du dich halt nicht wiederholst. Trotzdem musst du natürlich das Wichtigste der letzten Minuten zusammenfassen für die Radio Köln-Hörer, weil die waren ja halt die letzten 5, 6, 7 Minuten nicht live dabei. Das ist so ein bisschen tricky, aber mit den Jahren, ja, auch da Automatismen, denkst du gar nicht mehr groß drüber nach. Das spielt sich irgendwie so ein. Also inzwischen, ich weiß, in der ersten Saison war das wahnsinnig anstrengend. Also da hat wirklich mein Kopf nachher geraucht, weil du dich so derbe da konzentrieren musst, aber inzwischen ist das so im Flow, kann man fast sagen. Ja.
Also wir haben eben darüber gesprochen, was schon mal schiefgegangen ist. Ja. Bist du auch irgendwie schon mal zu spät gekommen? Gab es da irgendwie mal eine Geschichte?
Also ich habe schon bei einigen Auswärtsspielen Blut und Wasser geschwitzt. Berlin weiß ich noch, ich versuche immer bei Auswärtsspielen, die weiter weg sind, mit dem ICE anzureisen, weil es einfach entspannt ist. Du kannst dann da an deinem Platz dann dich noch ein bisschen vorbereiten, nochmal die Augen zumachen, wenn du Auto fährst. Also zumindest geht es mir so, wenn ich mehrere Stunden Auto fahre, bin ich danach total platt. Und wenn du dann noch so eine Sendung machen musst, ungut. Also Berlin weiß ich noch, Deutsche Bahn, will da jetzt nicht da auch noch mit einfallen, ne? In die Kommentare gegen die Deutschen Bahn, aber das war so ein Horrortag. Normalerweise wäre die Fahrt, glaube ich, 4,5 Stunden gewesen und sie hat 7 Stunden gedauert. Und da war natürlich der ganze Zeitpuffer komplett aufgebraucht. Und ich weiß noch, waren ein paar Kollegen von FCTV auch mit dabei und dann haben wir uns zusammengetan und haben dann für den Bahnhof Spandau Uber dann noch da angerufen, was uns dann ganz schnell zum Olympiastadion bringen sollte. Und ich hoffe, das ist jetzt strafrechtlich verjährt, aber das Auto, was da ankam, war für 6 Leute definitiv zu klein.
Also plus Equipment, mussten, was noch alle dabei haben.
Wir mussten uns quasi stapeln, aber wir hatten keine andere Wahl. Also entweder alle rein oder FCTV kann nicht berichten, ganz schlecht. Und Guido kann nicht konvertieren für alle FC-Fans, auch nicht viel besser. Also und ich war dann tatsächlich, ich glaube, 2 Minuten nach Anpfiff dann live drauf. Also es hat gerade noch gepasst, aber du kannst dir vorstellen, da ist der Puls schon so weit oben, obwohl noch nicht quasi erst 2 Minuten gespielt worden sind. Und es war auch kein unwichtiges Spiel. Das war in dieser Relegationssaison. Der FC durfte auf keinen Fall verlieren in Berlin, hat dann unentschieden 0-0, glaube ich, gespielt unter Friedhelm Funkel war das. Also von daher stand echt viel auf dem Spiel und das hätte ich mir auch irgendwie nicht verzeihen können, wenn da die Sendung ausgefallen wäre und die FC-Fans das nicht hätten hören können, die dann aufs Radio auch angewiesen sind. Dann hat ja eben nicht jeder Sky oder der Sohn.
Also man merkt, Anspannung ist ein stetiger Begleiter bei jedem Spiel. Wie kommst du?
Gladbach, nur ganz kurz, Gladbach fällt mir gerade noch ein. Gladbach hätte ich auch einmal fast verpasst. Auch da wieder technische Probleme. Meine LAN-Leitung war irgendwie nicht freigeschaltet. Ich weiß nicht warum. Und es war dann wirklich schon 5 Minuten vor Anpfiff. Und ich hatte schon fast aufgegeben, habe dann gedacht, komm, du probierst jetzt mal in einer ganz anderen Reihe eine Buchse. Neben dem Kollegen von der Bild war das. Ich hatte zum Glück ein ganz langes LAN-Kabel. Und die funktionierte, warum auch immer. Und dann war ich wirklich mit Anpfiff live drauf und der FC hat auswärts 3-1 gewonnen. Das war die Saison, wo wir zu Hause 4-1 gewonnen haben unter Steffen Baumgart und dann auswärts nochmal 3-1. Also schöner ging's nicht, aber auch da, wenn diese Sendung ausgefallen wäre, ich hätte mich monatelang noch schwarz geärgert, wenn das nicht über die Antenne gegangen wäre, ne, dieser 3-1-Derby-Sieg.
Also 17 Jahre ohne fehlendes Spiel. Wir haben es gehört, dass Anspannung ein stetiger Begleiter ist. Bei solchen Spielen natürlich nochmal ein bisschen mehr. Wie kommst du denn dann überhaupt runter? Also du musst dann, hast du schon gesagt, 2-3 Stündchen danach noch in Ruhe arbeiten. Was ist dann vielleicht gerade bei Heimspielen, wenn du nicht noch eine Heimreise hast, eine lange, was ist dann so dein Ritual abends, um wieder ein bisschen?
Meistens auf die Couch, Dann gucke ich ganz oft die Zusammenfassungen der anderen Spiele. Auf jeden Fall auch immer noch vom FC nochmal die Zusammenfassung. Weil manchmal siehst du dann nochmal Sachen, die dir so gar nicht im Stadion aufgefallen sind. Da erlebst du die Tore ja nochmal anders. Da siehst du ja halt wirklich mal vom Nahen, gerade auswärts. Wie gesagt, bist du oft weit weg dann als Reporter. Ja, und da, also ich gucke dann, sepp da rum und gucke, bis ich irgendwann merke, jetzt fallen die Augen doch langsam zu und dann geht's ins Bett. Aber ich könnte niemals, wenn ich dann mit allem erst nach Mitternacht fertig bin, direkt irgendwie mich hinlegen und schlafen, das geht nicht. Ich bin dann echt noch zu sehr unter Strom, zu sehr unter den Eindrücken des Spiels. Da schießen mir noch zu viele Gedanken durch den Kopf. Da brauche ich dann locker 1 bis 2 Stunden, um dann irgendwie ja mal so runterzufahren, an andere Sachen zu denken.
Welches Spiel war in all den Jahren das am schlimmsten zu kommentierende?
Also in der Abstiegssaison 17/18 waren einige dabei. Wenn du halt Spieltag für Spieltag nicht ein Spiel,
Spieltag 16,
nicht ein zwei Spiel Punkte, gewinnst, ne? Und du musst ja überlegen, von was von einem emotionalen Podest du da gekommen bist, ne? Wir haben es ja gerade gehört, nach 25 Jahren bist du wieder im Europapokal, sondern kommt die Folgesaison und in der Bundesliga läuft auf einmal nichts mehr zusammen. Und das war auch so schade, weil ich war ja dann auch auswärts bei den Europapokalspielen live dabei und durfte die kommentieren. Aber dadurch, dass es in der Bundesliga so extrem schlecht lief, hat das natürlich den Zauber schon so ein bisschen genommen dann, ne, von den Europapokalspielen. Es war immer noch ein unvergessliches Erlebnis, dann in Belgrad dabei zu sein. Borisov, London natürlich zum Auftakt. Also war unfassbar. Gerade die späteren Spiele dann, die standen schon so unter dem Eindruck, dass halt in der Bundesliga gar nichts mehr lief. Und dann war Peter Stöger dann auch irgendwann weg. Und davor die 4 Jahre unter Peter Stöger waren somit meine entspannteste, schönste Zeit eigentlich als FC-Reporter, wenn ich jetzt einfach nur mal die tägliche Arbeit auch betrachte, weil es da wirklich nur um Fußball ging und nicht um irgendwelche Nebenkriegsschauplätze, um irgendwelche Krisen, über die du natürlich dann auch berichten muss. Das ist ja eben nicht nur die Live-Kommentierung, sondern ich mache ja auch alles drumherum für Radio Köln. Eine super schöne Zeit einfach. Es ging so stetig bergauf mit dann halt der Krönung international dabei zu sein. Ja, und dann wirklich da Spieltag für Spieltag sitzt du da und hoffst, jetzt musst du mal die Wende kommen. Und dann am Anfang war es dann einfach auch manchmal fehlendes Spielglück, gar nicht so schlecht gespielt. Aber wie das dann so ist, ne? Einmal drin in dieser Negativspirale, ist schwer da rauszukommen und der FC ist halt leider nicht mehr wirklich rausgekommen. Horror, dann weiß ich noch, das war vorletzte Heimspiel gegen Freiburg. Der Platz schneebedeckt, dann gehst du da 3-0 in Führung. Und ich dachte, endlich. Ja. Und vielleicht ist das jetzt so der Moment, ne, wo der FC doch nochmal die Kurve kriegt, weil dann ja noch 2 Spiele ausstanden in der Hinrunde. Wenn du da auch nochmal gepunktet hättest, wärst du so einigermaßen nochmal ran gewesen an den Nicht-Abstiegsplätzen. Und dann kurz vor der Pause, glaube ich, noch das 1-3. Und dann zweite Halbzeit mit dem Schnee schmolzen dann irgendwie auch die Kräfte beim FC oder was. Also alles war auf einmal weg, nicht nur der Schnee. Und am Ende verlierst du 3-4 und da habe ich gedacht, ey, was ist das für eine fucking Saison hier, wenn ich es mal so klar ansprechen darf. das gibt's gar nicht. Also ich konnte das nicht begreifen, wie das so bergab gehen konnte. Ja, das ging wahrscheinlich allen Fans nicht anders.
Da fehlen dann selbst Guido Ostrowski die Worte.
Ja, und das ist dann auch echt schwierig einfach zu kommentieren, weil ich bin schon jemand, der... Also ich rede jetzt ein Spiel nicht schön, aber ich versuche immer irgendwo auch einen positiven Ansatz noch zu finden, weil du willst ja die Hörer nicht in eine Depression reden, ne? Du willst ja schon, dass die irgendeinen Funken Hoffnung noch behalten und willst es ja auch für dich selber. Also manchmal ist das auch Selbstschutz. Aber was willst du da noch machen, ne? Wenn du Pleite für Pleite kommentierst, dann hast du irgendwann verlierst du ja auch den Glauben und dann war ja auch nicht mehr viel gut. Und das ist dann echt hart, da 90 Minuten dann jedes Mal, ja, in Anführungsstrichen durchzuhalten.
Wiederum gute Spiele hatten wir dann ja vor allen Dingen in der Saison davor. Ich sehe dich dann ja auch oft in der Mixed Zone, muss man vielleicht auch nochmal erklären. Das ist im Prinzip der Bereich, wenn die Spieler den Spielertunnel runtergehen, dann geht's links und rechts in die Kabinen und dahinter sind dann immer diese Werbebanden, wo dann eben die Medienvertreter und Vertreterinnen stehen und Fragen stellen dürfen an Spieler, die dann zu euch kommen. Das heißt, du bist ja dann schon auch relativ nah im Bereich der Spieler, wo sie dann nach dem Spiel einlaufen. Gab es da schon mal einen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist? Eine wilde Party oder irgendwas, wo du baff warst, was da passiert?
Also ich weiß noch, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das nach dem Aufstieg war oder vielleicht sogar, es kann auch gut sein, nach der Europa-Quali. Da wurde sogar uns Reportern dann ein Kranz Kölsch gereicht. Das fand ich sehr anständig vom 1. FC Köln, dass da auch an uns gedacht wurde. Und dann ja, hast du auch eine halbe Bierdusche dann von den Spielern und so abbekommen. Also, weil, wie du richtig sagst, du bist dann ganz nah dran. Die kommen dann alle vom Feld dann da unten rein und dann ja, dann wird da halt mit den Kölschgläsern rumgespritzt und dann weiß ich auch noch, da war ich auch pitschnass dann, aber es war mir dann auch total egal. Ja. Aber auch bei Europa, da war die Mannschaft ja ganz lange dann auch noch auf der Westtribüne und fast direkt neben meinem Platz und hat dann getanzt auf der Westtribüne und alle Fans ja mittlerweile auf dem Rasen. Und das war auch total schön. Also da war ich wirklich fast mittendrin bei den Spielern, also 2-3 Meter vielleicht abseits und ja, war auch mega.
In 17 Jahren FC hast du dann ja auch entsprechend viele Pressekonferenzen mitgenommen, sowohl vor dem Spiel, aktuell immer 2 Tage vorher hier am Geisbockheim und natürlich auch nach dem Spiel, sprich halbe bis Stunde nach Abpfiff im Stadion. Ist dir da eine Pressekonferenz in Erinnerung geblieben? Außer jetzt vielleicht auch Feierlichkeiten.
Ich wollte gerade sagen, also auch das kennt man ja auch nach der Europa-Quali ist Peter Stöger natürlich bei der Pressekonferenz dann auch abgeduscht worden von der Mannschaft. Ich habe es relativ schnell kommen sehen, weil ich nah an der Tür zum Pressekonferenzraum gesessen habe. Peter Stöger konnte das lange nicht sehen. Erst im letzten Moment, aber da war es schon zu spät. Da kam schon das Kölsch angeflogen. Ja, das sind natürlich auch schöne Momente. Natürlich nach Abstiegen, das sind dann auch so Sachen, die du da nicht vergisst, ne? Die schwarze Wand nach dem Abstieg 2012, nach dem Spiel gegen Bayern München, 34. Spieltag, als das Präsidium dann bei der PK dann auch oben saß, meine ich mich zumindest dran zu erinnern. Also da war wirklich Totengräberstimmung, ne? Das hatte auch so eine Symbolkraft, diese schwarze Wand, also dieser schwarze Rauch da auf der Südkurve, war ja dann auch überall in sämtlichen Zeitungen abgedruckt. Also es stand dann halt wirklich so symbolisch für diese Abstiegssaison, aber dementsprechend war auch diese Pressekonferenz. Der Vorstand, ja, musste dann irgendwie gucken, dass sie möglichst gute Miene zum bösen Spiel machen, aber da war ja nichts mehr zu retten. Also das war wirklich einer der tiefsten Tiefpunkte beim 1. FC Köln, würde ich sagen. Zumindest seit ich als Reporter dann auch dabei bin.
Damit wir vielleicht noch mit einem guten Gefühl aus der Folge gehen, gibt es eine kleine Anekdote aus auch deiner Stadiontour, die du mit uns teilen willst und auch darfst, die du gerne erzählst?
Also als Reporter ist es ja immer wichtig, als Radioreporter gute O-Töne zu haben. Und ich kann mich an die Saison 2008, Saisoneröffnung erinnern, im Rhein-Energiestadion, im Sommer dann natürlich, war auch super heiß an dem Tag. Und da ist ein Neuzugang auch vorgestellt worden, von dem ich natürlich auch dringend einen O-Ton brauchte. Und das war damals Hennes der Achte. So, ich stehe da also auf der Laufbahn unten am Coaching-Zone im Rhein-Energiestadion, Hennes vor mir. Und dann habe ich mich wirklich da völlig zum Horst gemacht und da bäuchlings vor ihn gelegt, Arm ausgestreckt mit dem Radio Köln-Mikro und gehofft, dass Hennes einmal meckert, dass unsere Hörer dann im Nachklapp dieser Saisoneröffnungsfeier Hennes auch einmal zu hören bekommen. Und neben mir noch der FC-TV-Kollege von damals, ich glaube Lukas Wachten war das sogar, also ganz lange her, und noch der WDR2-Kollege. Und wir lagen da zu dritt, gibt auch noch ein schönes Foto, was dann auch im Express, glaube ich, abgedruckt worden ist. Und es hat 10 Minuten gedauert, bis Hennes einmal gemeckert hat.
Und wir lagen in der, bei 35 Grad gefühlt da vor Hennes, vor dem Geißbock und haben gehofft, dass er einmal Mäh macht. Und irgendwann hat er uns dann erlöst. Das war auch so skurril. Das gehört dann auch dazu zum Reporterleben.
Viel warten
ja.
auch, ne?
Ja, gehört ja. dazu. Und was ich auch, weil ich bei der Stadiontour natürlich ja dann auch mit FC-Fans auch zu tun habe, gerne erzähle, ist dann nicht beim Heimspiel passiert, aber auswärts sind die Reporterplätze nicht ganz so abgeschirmt oftmals wie im Rhein-Energiestadion. Und ich meine, es war in Stuttgart, da hatte ich dann tatsächlich plötzlich während des Kommentierens einen FC-Fan neben mir sitzen, der sich furchtbar aufregte über das Spiel.
Also der hat sich
einfach und mich quasi anbrüllte, Guido, jetzt mach was! Mach endlich was! Kann sich keine Sau mehr angucken hier! Und dann guckst du da, bist du erstmal, wie kommt der jetzt da hin? Warum sitzt der da? Und du musst aber, kannst ja nicht aufhören zu kommentieren. Und dann habe ich ihm versucht, mit Händen irgendwie klar zu machen, ich bin hier gerade live drauf und ich kann da nichts machen, weil ich stehe nicht auf dem Platz, ich bin nicht der Trainer, ich kann nicht auswechseln. Aber das war ein sehr schöner Fan-Moment. Und ein anderer saß auch mal plötzlich neben mir und fing an, Selfies zu machen. Also das gibt's schon, verrückte FC-Fans.
Es ist auch schon besonders. Ich glaube, hier gerade im FC-Umfeld bist du so der berühmteste Reporter, würde ich sagen. Also es ist schon ungewöhnlich, dass Journalisten nach Fotos gefragt werden.
Aber also ich freue mich ja grundsätzlich total darüber. Nur es muss vielleicht nicht während des Spiels sein. Also vor und nach dem Spiel bin ich für alles offen und ich quatsch auch immer gerne mit den Fans. Manchmal ja dann auch, wenn ich im ICE da sitze, hast du ja Zeit und dann philosophieren wir da so ein bisschen, ne, über die Saison und was gut, was schlecht läuft. Aber bitte, liebe FC-Fans, während der Live-Berichterstattung brauche ich meine Ruhe.
90 Minuten in der Woche müssen doch der Guido und der FC mal Zeit für sich haben. Für diese und mehr Stories gibt's nach wie vor die Stadionführungen mit Guido Ostrowski. Lohnt sich auf jeden
ja,
Fall,
ja, gerne vorbeizukommen. Macht mir total Spaß, mache ich jetzt seit knapp 2 Jahren, glaube ich. Und ja, kann da auch ganz viel so aus meinem Reporterleben erzählen. Und da ist halt das Schöne, dann hast du wirklich mal die Menschen, die dich sonst halt nur hören, dann auch mal, die siehst du dann auch mal. Ich habe ja sonst keine Ahnung, wer sitzt denn da überhaupt und hört mir zu. Und da kriegst du mal so ein direktes Feedback und ja, macht mir total viel Spaß.
Dann lass uns in die letzte Rubrik dieses Podcasts gehen.
Ja.
90 plus 3, die Nachspielzeit.
Vielleicht kennst du sie ja sogar schon fast auswendig, die 3 Fragen. Ich stelle sie dir trotzdem. Als erstes würde mich natürlich interessieren, was machst du heute noch so?
Also wenn das Wetter nicht ganz so schlecht wäre, dann würde ich jetzt im Stadtwald laufen gehen. Mache ich ganz gerne nach dem Training. Also Laufen ist immer noch so ein bisschen so meine Leidenschaft sportlicherseits, weil das Fußballspielen habe ich quasi aufgegeben wegen des Jobs, ging nicht mehr. Jetzt fahre ich wahrscheinlich einfach nach Hause, trinke noch einen schönen Cappuccino, versuche mich ein bisschen zu erholen und dann ja lasse ich den Tag so ein bisschen ausklingen. Also heute tatsächlich mal weitestgehend frei und dann geht's ja schon wieder mit der ganzen Vorberichterstattung. Also ab morgen ist dann wieder quasi Vollgas angesagt.
Morgen geht's wieder zur Pressekonferenz.
Dann genau, morgen.
Sehen wir uns auch schon wieder.
Geißbockheim, genau.
Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Ich würde natürlich, also es war schon ein Mega-Highlight, diese Europa-Quali kommentieren zu dürfen. Aber jetzt aus Reporter-Sicht, ich muss mein Berlin-Trauma irgendwie loswerden. Und mein Riesentraum ist es natürlich, ein Pokalfinale mit dem 1. FC Köln live kommentieren zu dürfen. Mal gucken, jetzt sind wir immerhin im Achtelfinale. Mit nicht ganz so schlechten Chancen, vielleicht eine Runde wieder weiterzukommen. Aber erstmal von Spiel zu Spiel, ne?
Ab 5 € ins Phrasenschwein. Ja. Ich hege denselben Traum. Ja. Einmal noch nach Berlin mit dem FC zum Pokalfinale.
Also von Meisterschaft will ich jetzt gar nicht reden. Ich glaube, etwas realistischer ist es vielleicht mal ein Pokalfinale in den nächsten Jahren. Von daher.
Eines Tages wird's geschehen.
Genau.
Was ist für dich der 1. FC Köln?
Pure Emotionen. Volle Leidenschaft, leiden im negativen wie im positiven Sinne. Der SFC Köln ist extrem, würde ich sagen. Der nimmt dich in alle Richtungen immer extrem mit und lässt sich nie los. Und das wird, glaube ich, auch nicht aufhören. Zumindest bei mir nicht.
Guido, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. War sehr kurzweilig. Haben wir jetzt auch ordentlich lang gequatscht.
Ja.
Aber es hat sich gelohnt. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.